So, jetzt machen wir unser Thema heute, und zwar noch einmal zur Krankenheilung wollen wir gehen. Wie war denn das? War das am letzten Mittwoch, also jetzt vor 6 Tagen, hat mich Dr. Fritz Laubach besucht, der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, und hat gesagt, ich schenke dir etwas, ein Büchlein. Sag ich, Entschuldigung, das habe ich. Das habe ich doch gerade vor 2 Tagen in meiner Bibelstunde durchgenommen. Ich verrate Ihnen ja nicht, woher ich meine Gedanken habe, die ich Ihnen sage, aber sie sind nicht auf meinem Kopf gewachsen. Manche haben gesagt, es war so gute Bibelstunden, habe ich gesagt, ich habe auch ein gutes Buch gehabt, aus dem ich abgucken konnte. Also war das Buch von Dr. Laubach, und da sagt er, nein, das habe ich neu aufgelegt. Das hieß früher Krankheit und Heilung und ist jetzt neu erschienen. Ich habe es das auch, glaube ich, am Sonntag gesagt. Herr, heile mich, Krankheit und Heilung in biblischer Sicht. Ich habe jetzt 50 Stück beim Brockhaus Verlag besorgt. Vielleicht sind die am Sonntag schon da. Ich weiß nicht, sonst eben in 14 Tagen. 7,95. Das empfehle ich sehr, weil Fritz Laubach in diesem Büchlein alles angefangen, behandelt von die Frage nach der Glaubensheilung in Geschichte und Gegenwart, über die geistliche Gemeindeerneuerung und die charismatische Bewegung, auch über die Geschäftsweise des vollen Evangeliums, um den Wimber. Und dann geht er zurück und sagt, was sind da die Bedenken, was ist dort nicht so klar bei diesen Bewegungen. Er macht das ganz sorgfältig mit Belegen hinten. Und dann macht er das weiter aus den Evangelien. Und das, was ich letztes Mal dann schon behandelt habe, jetzt verachten Sie mich nicht, aber das ist immer bloß, man muss ja wissen, wo die Sachen stehen. Nein, ich möchte Ihnen Appetit machen, dass Sie auch sich selber was erarbeiten. Über das Wesen der Krankheit, was sagt die Bibel überhaupt über den Sinn der Krankheit? Wir gingen ja davon aus, dass da stand in Idea, Gott will keine Krankheit und so. Und dann wollen wir einfach mal sehen, was steht in der Bibel über Heilung drin. In der Tat ist das wichtig, dass wir Heilung erleben und erfahren. Ich weiß nicht, was ich Ihnen schon erzählt habe, ich vergesse das immer wieder. Ich habe es ja am letzten Dienstag vor 8 Tagen erlebt, dass einer meiner Konfirmanden so spontan erzählt hat, einer, ich glaube nur an Weihnachten kommt die Familie in die Kirche, erzählt hat, die Mutter hat so eine schwere Blutung, eine Thrombose im Bein gehabt und sie wusste sich nicht mehr zu helfen, war große Panik und dann hat die Mutter plötzlich gebetet und in dem Augenblick hörte die Blutung auf. Und das ist ganz erstaunlich, wie man das erleben kann, wie es Glaubensheilung gibt. Was mich immer wieder bestürzt, ist, dass Leute sagen, das haben sie noch nie im Gottesdienst gesagt. Ich weiß nicht, wie das ist, wo die Leute ihre Ohren haben. Man kann ja unheimlich schlecht auf seinen Ohren sitzen. Einfach anatomisch geht das schlechter. Manche Leute bringen das trotzdem fertig. Aber wir wollen das auch immer wieder heiter sagen. Nein, wir erleben in unserer Mitte unheimlich viel Wunder Gottes. Jeder Tag ist gefüllt mit großen Machterweisen Gottes. Und ich erlebe Gottes Hilfe bis hinein in körperlicher Schwäche oder Sie erleben das, wir erleben das im Suchen für Wohnungen, in der Mitarbeitersuche, in Prüfungen, wo wir mittragen, in Spannungen in Ehen und Familien, wo wir nicht weiter wissen und dann plötzlich die Hand Gottes als Wunder erfahren. Jeder Tag voller Wunder. Aber wir wissen, dass auch die alltäglichen Dinge Wunder Gottes sind, dass der Friede in unserem Land erhalten geblieben ist. Dass wir heute leben, ist ein Wunder Gottes. Aber wir wollen jetzt von der Krankenheilung reden und auch hier sagen, warum reden wir das nicht öfter? Wir sagen das deshalb nicht öfter, weil in unserer Mitte sehr viele sind, die oft zum Herrn gebetet haben, denen Gott ihre Krankheit nicht genommen hat. Und darum ist uns nicht so zumut, dass wir sagen, haha, aber ich bin doch gesund. Nicht? Mir hat Gott das weggenommen. Wir hatten ja vor Jahren bei unserer Arbeit Christliche Fachkräfte International die Not. Ich weiß noch, wie ich da unten saß. Der junge Mann war hier in unserem Bibeltraining und wir saßen nachher noch mit ihm zusammen. Und da kam plötzlich raus, dass er sagte, wenn einer glaubt, wird er nicht krank. Wir wollten ihn aussenden, das war eigentlich alles fertig und ich habe mit ihm noch gerungen. Da sagt er, nein, wenn einer Gott glaubt, braucht er nie zum Zahnarzt in seinem Leben. Fault kein Zahn. Und er war so toll wie der junge Mann, der aus einem CVM kam, irgendwo aus Heidenheim oder wo. Und dann, es war richtig schwer und dann sagte ich, und wir senden dich jetzt nicht, das geht nicht. Nicht, weil wir ihn nicht lieb haben, sondern weil das eine biblische Verkürzung ist. Und noch einmal, auf der einen Seite, Gott tut viele Wunder, ich bin der Meinung, dass jeder Christ täglich viele Wunder Gottes erlebt, Wunder, die ihm den Atem stocken lassen, Wunder, wo man nicht versteht. Und auf der anderen Seite lässt Gott uns auch manche Wunder, die wir heiß erbeten haben, nicht erleben. Wir müssen in der Balance bleiben. Ich möchte jetzt zuerst einmal ein paar biblische Geschichten aufgreifen, wo Gott Wunder tut, schon vom Alten Testament. Die Krankheit ist ja eine Folge des Sündenfalls, die gestörte Schöpfung, die wird von Gott wunderbar wieder aufgehoben. 4. Mose 12, Vers 10. 4. Mose 12, Vers 10. Die Schwester Moses, Miriam, wurde aussätzig. Sie wurde aussätzig, weil sie so gelästert hat über den Mose. Nämlich, Mose hat eine kuschitische Frau, eine schwarze Afrikanerin, geheiratet. Und dann hat die Miriam sich aufgelehnt. Das ist erschütternd. Die Bibel ist so klar in ihrem Reden. Und Gott straft die Miriam. Und sie wird aussätzig. Das haben wir letztes Mal gesagt. Natürlich gibt es auch Krankheit als Strafe, aber ich kann nicht alle Krankheit als Strafe verurteilen. Eben jedes Einseitige ist falsch. Und da kommt es in Vers 10. Sie wurde aussätzig und sprach zu Mose: Ach, mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben, mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Sie tut Buße. Sie bittet Gott um Verzeihung. Lass Miriam nicht sein wie ein Totengeborenes, das von seiner Mutterleibe kommt und von dem schon die Hälfte seines Fleisches geschwunden ist. Mose aber schrie zu dem Herrn: Ach Gott, heile sie. Der Herr sprach zu Mose: Wenn ihr Vater ihr ins Angesicht gespien hätte, würde sie nicht 7 Tage sich schämen. Lass sie abgesondert sein 7 Tage außerhalb des Lagers. Danach soll sie wieder aufgenommen werden. So wurde Miriam 7 Tage abgesondert außerhalb des Lagers und das Volk zog nicht weiter, bis Miriam wieder aufgenommen wurde. Sie wurde geheilt. Wunderbar. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Schuld und Heilung, aber nicht immer. Auf das Gebet hin. Wir haben eine andere Geschichte, die Sie alle gut kennen, aber wer will, kann sie aufschlagen, aber Sie erinnern sich auch. 2. Könige 5, die Geschichte von dem syrischen General Naeman. Wird durch eine Sklavin, eine Kriegsgefangene, eine junge Frau, ein Mädchen, die im Haushalt ist, auch darauf hingewiesen, dass Propheten über göttliche Macht verfügen. Und sie sagt: Ach, wäre es doch mein Herr bei dem Propheten. Und er reist dann schließlich dorthin und erwartet, dass der Prophet etwas Großes tut. Und das ist wieder das Interessante. Sie ist voller Erwartung, was voller Erwartung, was jetzt geschehen muss. Gar nichts geschieht. Der Elia kommt nicht einmal runter. Der General hat natürlich unten gewartet, dass er mit allen Ehren empfangen wird. Und er sagt, er lässt nur ausrichten, er soll sich waschen im Jordan. Nun müssen Sie wissen, dass der Jordan ein Dreckfluss ist, vom Aussehen. Und das war natürlich eine Zumutung für den General. Und er empört ihn, ich soll mich da untertauchen. Und die Begleiter sagen, man kann es ja mal probieren. Sei doch nicht so. Und er probiert es und wird heil vom Aussatz. Das zeigt schon, es gibt in der Bibel keine Anleitung, wie das geschieht. In den modernen Heilungsbewegungen, bei den Christen, ist interessant, dass sie immer sagen, so muss man es machen, man muss die Hand auflegen oder das und das muss geschehen. In der Bibel gibt es keine festgelegte Handlung. Und wenn Sie jetzt einmal die Wunder Jesu ansehen, dann hat Jesus die meisten Wunder anders gemacht. Einmal hat er die Hände aufgelegt. Ein anderes Mal hat Jesus nur ein Wort gesprochen. Einmal hat Jesus geheilt, da war der Kranke gar nicht da, da hat er zu der Mutter nur gesagt, geh hin im Frieden. Ein anderes Mal hat Jesus Spucke benutzt. Jesus hat bewusst die Art des Heilens gewechselt, damit man nicht sagt, es kommt auf das an. Das ist ja gerade das Zeichen der okkulten Heiler. Die sagen immer, da steckt es in die Hände drin, die Magie. Und passen Sie da auf, denn da ist was Falsches. Es steckt bei Jesus nie drin, sondern es steckt an der Person Jesu. Und es steckt am Gebet. Und das ist jetzt ganz wichtig für uns. Wo da ein Missbrauch heute getrieben wird, wollen wir uns zurückziehen. Als ob das an irgendwelchen Menschen und ihren Händen liegen würde. Oder dass man in die Gegenwart dieser Menschen kommen würde, weil da die Ausstrahlung wäre, das ist nicht biblisch richtig. Sondern wenn Gott will, dann kann er Naeman heilen, ganz gleich, ob die Miriam in der Wüste ausgesondert wird, ob der Naaman sich im Fluss untertaucht, ob Jesus den berührt oder ob die Tochter ganz fern davon ist, ganz gleich. Jesus hat alle verschiedenen Methoden. Aber immer ist interessant, dass die Heilung in Verbindung steht mit einer inneren Wandlung, mit einem Glaubensgeschehen. Das ist in der Tat richtig. Es geht Jesus also nicht nur um die Reparatur unseres Organismus oder des Körpers, sondern es geht darum, dass ein Mensch ein neues Verhältnis mit Gott bekommt. Und auch das ist jetzt wichtig. Sehen Sie, es spielt oft eine ganz falsche Rolle, dass da also Leute kommen, ganz ungeduldig, ich möchte gesund werden. Nicht bloß, wenn sie nach Lottweil fahren, sondern genauso auch in den evangelikalen Heilungsbewegungen, der neuen Pfingstbewegung, wo man dann so drauf aus ist, ich möchte jetzt wieder erleben, dass mein Kind gesund wird. In der biblischen Heilung ist zuerst einmal wichtig, dass ein Verhältnis bis in die Tiefe hinein neu wird, dass ein Mensch vor Gott wieder in Ordnung kommt und dann auch sein Leib. So war es bei Miriam, dass Schuld erkannt wird und ins Licht Gottes gebracht wird. Das wird auch dadurch belegt, dass das Wort heilen im Alten Testament 61 Mal steht. Aber das meiste, wenn ich es recht im Auge habe, ist das Heilen gar nicht auf den Körper bezogen. Heile mich, Herr, so werde ich heil. Da ist gemeint, Herr, bring mich wieder zurecht. Wir können ganz viele Stellen finden, wo das Heilen gar nichts mit Krankheiten zu tun hat, sondern mit unserem gestörten Verhältnis mit Gott. Und sehen Sie, das muss man zusammensehen. Man darf das nicht trennen, man darf jetzt nicht die körperliche Krankheit herausnehmen. Das tun wir heute. Wir tun das heute, weil wir nämlich keine materielle Not mehr haben. Wir sind im Großen und Ganzen alle in einem Wohlstand. Und das einzige Problem, das wir noch haben, sind die Krankheiten. Und so spielen die Krankheiten eine übergeordnete Rolle. Wir hatten etwa noch vor 60, 70 Jahren in unserem Lande sehr viel materielle Nöte. Und da haben die Leute auch ihre Krankheiten viel selbstverständlicher genommen. In unserer Zeit ist das ein Zeichen unseres Wohlstandes, dass wir die Krankheiten besonders heraussehen und sagen, wie werden wir wieder gesund? Spielt eine ganz große Rolle, das fehlt uns. Das ist das Ungewöhnliche. Das ist die letzte Störung unseres Wohlbefindens des modernen Menschen. Und da muss man immer wieder sagen, Jesus geht es nicht bloß um den Körper. Jesus geht es um das ganze menschliche Leben. Oder einen ganz ähnlichen Fall haben wir dann oft, wenn Menschen irgendwo erleben, dass wirtschaftliche Schwierigkeiten auftauchen, Eheprobleme, und sie jetzt bloß zu Gott kommen und sagen, Herr, du musst mir dieses Problem lösen. Aber es kommt nicht wirklich zu einer Totalheilung der Menschen. Es wird nicht ihr ganzes Leben neu. Wir nehmen einmal ein paar Stellen im Psalm 41, Vers 5. Da heißt es, ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile mich, denn ich habe an dir gesündigt. Das hat überhaupt es nicht. Krankheit ist auch dabei, aber es geht bestimmt viel, viel tiefer, gerade in der Erwähnung auch seines ganzen gestörten Lebens. Psalm 6, Vers 3. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach, heile mich, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange, es ist vielmehr ein Mensch, der an dem Schweren seines Lebens leidet. Psalm 30, Vers 3. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Da war es also einer, der in der Anfechtung war. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt, du hast mich am Leben erhalten. Die Feinde mussten in die Grube fahren. Es war offenbar einer, der in der Bedrängnis lebt. Und er sagt, du hast mich gesund gemacht. Und darum steht auch das da schon ganz am Anfang. Ich bin der Herr, dein Arzt. Im Alten Testament, in den Mosebüchern, ich bin der Herr, dein Arzt. Das heißt nicht, dass Gott sagt, wir dürfen nicht zu den Ärzten gehen. Das ist völlig falsch. Wir haben es letztes Mal ja schon an dem Jesus-Sirach-Beispiel gemerkt. Aber ich habe gerade eine Stelle aufgeschlagen, die brauchen Sie bloß notieren, brauchen Sie nicht aufschlagen. Etwa wie Josef den Vater salben lässt von den Ärzten. Josef hat selbstverständlich die Ärzte in Anspruch genommen, ein glaubender Mann nach dem Herzen Gottes. Ärzte haben ihre Recht, auch wenn Gott der Arzt ist. Was war das dann einst bei dem König Asa? Wir hatten ja letztes Mal die Stelle aus den Chronikbüchern, wo es heißt, er suchte die Ärzte und nicht Gott. Da habe ich jetzt auch noch was in dem Laubach-Büchlein interessant gefunden. Das ist ein Zitat von dem Dr. Bräumer aus Lobetal in Celle, der sagt, es war natürlich so, dass damals viel ärztliche Kunst vermischt war, auch mit heidnischer Magie. Und das ist bei dem König Asa, für Bräumer, der ein alttestamentlicher Forscher ist, der kann das genau belegen, sagt er, bei dem König Asa war das, da ist einer richtig ins magische Heidentum hineingerutscht. Er suchte die Ärzte, nicht die Götter. Aber sonst, die Heilpflanzen und die Medizin, die sind in der Bibel deshalb nie negativ gesehen. Gott heilt. 5-mal kommt im Alten Testament für Gott das Wort als Arzt, aber der, der mein Leben wieder zurechtbringt. In der umfassenden Weise. In der Bibel ist das ja überhaupt auch so schön, dass gar nie getrennt wird zwischen Seele und Leib. Das ist ein Denken, das erst bei den Hellenisten, bei den Griechen aufkam. In der Bibel sieht man noch, wie das eine das andere bedingt. Und wenn Gott am einen hilft, dann auch am anderen. Und wo Schuld ist, dass der Körper lädiert und wo Gott wieder in einem Menschen anfängt zu helfen und zu heilen, da wird beides wieder repariert. Es ist auch bestimmt so, dass das Wort im Psalm 103 nicht so strapaziert werden darf und heilt alle deine Gebrechen, als ob deshalb Gott die Pflicht und Schuldigkeit habe, uns aus jedem Wehwehchen herauszuführen. Es liegt sicher der Ton beim Psalm 103 darauf, dass Gott uns aus jeder menschlichen Verirrung, aus jeder Schuldverhaftung wieder rausholt. Ich sage nochmal, natürlich heilt Gott auch unsere Gebrechen, aber daraus abzuleiten, dass ein Christ nicht krank werden dürfe, weil im Psalm 103 da steht, das ist sicher ein Denken, das wir in die Bibel hineintragen, die so in der Bibel nicht gemeint ist. Meine Begründung, in der Bibel ist Heilung oft auch so gemeint, dass Heilung eben das Erquicktwerden bei Gott ist. Und die Männer auch des alten Bundes hatten ihre Krankheiten. Wir haben ja das schon gesagt, dass ein Jakob hinkt und trotzdem davon redet, wie Gott ihn heilt, auch wenn sein Leiden bleibt. Und das ist ja etwas, dass ich die heilenden Kräfte Gottes erfahre, auch in einem kranken Körper. Und so ist es ganz selbstverständlich, dass in der Bibel, gerade im Alten Bund und im Neuen Bund, auch die Menschen ihre Todesleiden tragen und auf das Sterben zugehen und schwach werden und trotzdem erfahren, Gott ist der, der mir mit seiner heilenden Kraft begegnet. 2. Mose 21, Vers 18. Das ist ein Gesetzbuch und da steht, wie Gott das regelt, wenn zwei Männer miteinander streiten, das soll ja ab und zu vorkommen, nicht nur in Israel, sondern auch bei uns. Und einer schlägt den anderen mit einem Stein und mit der Faust, dass er nicht stirbt, sondern zu Bett liegen muss und so weiter. Da heißt es am Ende im Vers 19, dann soll er ihm das Arztgeld geben. Das ist doch ganz klar, die haben Israel hat es Ärzte gegeben. Sehen Sie, ganz selbstverständlich. Sonst hätte es ja im Gottesgesetz nicht geheißen, dass man Arztrechnung bezahlen soll. Also auch beim Wüstenzug des Volkes Israel hatten die ihre Ärzte dabei. Man braucht kein Arztgeld bezahlen. Selbstverständlich so benutzt. Bei Jesus nun im Neuen Testament finden wir viele Heilungsgeschichten. Grob gerechnet sind vielleicht 20 Heilungsgeschichten im Evangelium. Und bei diesen Heilungsgeschichten ist auch so, da ist ein, wenn Sie es wollen, können Sie sagen, es ist ein Widerspruch drin. Aber Sie wissen, dass es natürlich in der Art der Erzählung kein Widerspruch ist. Einmal heißt es, er heilte alle Kranken. Und dann heißt es, Etwa beim Teich Bethesda erheilte nur den einen, obwohl die ganze Halle voller Kranken lag. Also Jesus hat nie den Anspruch erhoben, dass alle Leute, die mit ihm in Berührung kamen, gesund wurden. Auch das ist eine völlige Verdrehung des Tatbestandes im Neuen Testament. Aber Jesus hat, wenn er geheilt hat, auf ganz wunderbare Weise hineingegriffen. Und zwar, jetzt nehmen wir einmal den Abschnitt Lukas 9. Im Kapitel Lukas 9 heißt es am Anfang, in den ersten Versen, Jesus rief die 12 zusammen und gab ihnen Vollmacht, heißt es eigentlich, Gewalt und Vollmacht über allen bösen Geister, dass sie Krankheiten heilen konnten. Und sandte sie aus zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Gut. Er hat ihnen das mitgegeben und das ist wunderbar, dass Gott uns auch sagt, wo ihr hinkommt, dürft ihr mit Menschen beten und das erleben. Aber in dem gleichen Kapitel, Lukas 9, Vers 6 heißt dann, sie gingen hin und machten gesund an allen Orten. Und jetzt gehen wir nochmal weiter, im Vers 40, von Vers 37, im gleichen Kapitel, dass ein Vater seinen Sohn bringt und die Jünger konnten ihn nicht heilen. Verstehen Sie? Sie haben gerade noch die Vollmacht gehabt, alle zu heilen, und plötzlich merken wir, auch ihre Vollmacht ist begrenzt. Und sie konnten ihn nicht heilen. Der Mann aus der Menge rief, Meister, ich bitte doch Sie nach meinem Sohn, denn er ist mein einziger Sohn. Siehe, ein Geist ergreift ihn, dass er plötzlich aufschreit, und er reißt ihn, dass er Schaum vor dem Mund hat und lässt kaum von ihm ab und reibt ihn ganz auf. Und ich habe deine Jünger gebeten, dass sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht. Es ist also auch im Neuen Testament völlig klar, dass auch bevollmächtigte Krankenheiler nicht alle Krankheiten lösen können. Müssen wir einfach akzeptieren. Und so war es schon im Neuen Testament. Und Jesus sprach, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei dir sein und so weiter. Und Jesus heilt ihn. Er sagt da, diese Art fährt nicht aus als durch Beten und Fasten, aber er sagt nicht, dass die Jünger nicht geglaubt hätten. Also das ist ja heute das Schlimme, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen. Es ist nicht so, dass ich Jesus mit meinem Glauben zwingen kann. Und die Folge, die ich oft bei solchen Menschen gehört habe, und die auch viele verwirrt haben, dass man gesagt hat, wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du gesund. Das ist eine ganz fatale, böse Sache. Die ist so gemein, weil sie die Leute an dem entscheidenden Punkt in unserem Glauben unsicher macht. Und hier steht kein Wort davon da. Es war nicht der Unglaube der Jünger, sondern es war eben das, dass Gott ihnen die Vollmacht nicht gegeben hat. Und wir müssen in dieser Welt auch damit leben, dass wir Menschen weiterweisen und sagen, der Herr muss dir Kraft geben. Und wir können nur dich dazu dem großen Arzt wieder weisen, aber wir haben nicht die Macht. Es ist gar keine Schande, sich hier in den Jüngerkreis einzureihen und zu sagen, wir haben auch nicht die Macht gegen diese Krankheit. Also nicht der Unglauben ist schuld oder der Glaube ist schuld. Das ist ja eine Sache des modernen Heidentums, wenn man sagt, der Glaube macht die Leute, man muss was an was richtig glauben, wenn einer an so Silberpapier oder an so Amulett glaubt oder an so Hufeisen, der Glaube macht's. Können Sie ja bei jedem Fernsehmoderator immer wieder hören. Und das wird dann christlich übertragen und die anderen sagen, jawohl, man muss nur richtig so glauben, dann kann man das machen. Das hat nichts mit dem zu tun, was uns im Neuen Testament erzählt wird. Auch nicht, als ob unser Glaube die Krankenheilung erzwingen könnte. Matthäus 16, Vers 13. Wird ja interessanterweise gesagt, dass auch die Wunder nicht irgendwo klar das Bekenntnis zu Jesus ermöglichen. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und sagte, was sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Die Wunder führen nicht zu einer Erkenntnis Jesu. Auch hat Jesus offenbar Wunder getan, obwohl die Menschen ihn nicht erkannt haben. So wie wir das auch heute erlebt haben, wie ich es Ihnen von den Konfirmanden erzählt haben. Die haben noch gar keine klare Jesus-Beziehung und trotzdem schenkt ihnen Jesus Wunder. Jesus hat oft aufgrund des Glaubens eines Menschen geheilt, geholfen. Aber ich kann das nicht zum Gesetz machen. Es gab auch sehr häufig dies, dass Wunder geschehen sind und die Menschen sie nicht erkannt haben. Wir haben ja das ganz bekannte Beispiel auch, dass Johannes der Täufer seine Jünger schickte und sagte, bist du Christus? Nun sind die Auslegungen verschieden. Die einen Ausleger sagen, Johannes hat gezweifelt. Ich bin immer der Meinung, Johannes hat nicht gezweifelt. Die Jünger haben nur gezweifelt. Und Jesus sagt, guck doch die Wunder an. Aber die Wunder waren für sie offenbar noch nicht Ausweis der Größe Jesu. Es ist immer wieder schwierig, von diesem Heilshandeln auch zurückzuschließen auf die Wunder Jesu und sie zu verstehen. Sondern was entscheidend wichtig ist, Jesus tut Wunder, aber er tut sie. Und er tut sie nach freier Art, wie er will. Er ist allein souverän, wo und wie er helfen will. Es gibt keine für uns durchsichtige Begründung, warum er es verweigert. Wir können nur sagen, Gott hat einen Plan. Und was er tut, tut er aus Liebe. Und das sind Erkenntnisse, die der Glaube festhält. Aber wir wollen weder das eine überstrapazieren noch das andere. Und wir wissen, es ist ihm nichts unmöglich. Es war ja für uns sicher am Sonntag alle unvergesslich, wie dieser Günter Boos das erzählt hat, wie es in seinem Leben war. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Und für mich war das plötzlich ganz groß. Ich kannte ihn ja, aber wie er das so plötzlich sagte. Ein Mensch sagt einfach das in einer Festigkeit. Gott ist nichts unmöglich und mein Leben hat er herausgeführt. Und dann steht er da und es fällt ihm schwer, auch nur ein paar Minuten zu stehen. Aber er hat diesen Dienst getan und Gott kann ihn brauchen. Und wir glauben auch, dass er gerade durch seine Krankheit auf eine ganz besondere Weise zu den Afrikanern reden kann. Die meisten Afrikaner meinen nur, ach, die kommen nur die Weisen, damit die Geld machen bei uns. Und wenn sie sehen, nein, da ist einer getrieben von der Liebe Jesu und er hat das mit dem Herrn erlebt, in dem Schweren, was sein Leben zeichnet. Darum lässt uns Gott oft auch Lasten aufgelegt sein. Das haben wir letztes Mal ausführlich besprochen, für die, die nicht dabei waren. Das ist ein ganzes Thema gewesen, warum das Leid dazugehört. Gehört gerade für die Auserwählten Gottes, warum wir in der Trübsal und in der Bedrängnis erst recht zum Glauben kommen. Ich möchte noch ein anderes hier noch einmal erwähnen, weil mir das ganz wichtig ist, dass Jesus verschiedentlich vor den Wundern gewarnt hat, dass die Wunder zur Verführung dienen können. Und deshalb möchte ich über Heilung nicht nur reden, sondern auch diese Warnung mitgeben. Und das macht mir immer wieder Sorgen, dass heute viele moderne Heilungsbewegungen diese Worte unterschlagen. Matthäus 7, 22. Da redet Jesus von solchen, die einmal im jüngsten Gericht sagen, Herr, wir haben doch für dich so viel getan. Darunter sind Leute, die sagen, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das heißt nicht, dass alles Wunderheilen nicht richtig sei, sondern wir wollen sagen, dass die Wunder noch kein Ausweis des richtigen Glaubens sind. Auch das müssen wir wissen. Sie erinnern sich auch daran, dass der Antichrist am Ende ein ganz gewaltiges Wunder tun wird, wo die ganze Menschheit baff sein wird. Und das wird am meisten Leute verwirren. Das soll mich deshalb nicht abhalten, heute von Gott viele Wunder zu erbitten. Aber ich muss wissen, dass die Wunder auch zur Verführung dienen. Oder Matthäus 24, Vers 24, das kann man sich gut merken. Matthäus 24, Vers 24. In der Endzeitrede, da spricht Jesus davon, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Also das allein soll mich noch nicht beeindrucken, dass einer sagt, aber da ist was ganz Gewaltiges passiert. Denn was ist möglich, dass große Dinge geschehen, die mir selber wirklich Achtung abnötigen, aber es ist nicht gesagt, dass es der Herr tut. Jesus kann große Dinge tun, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Noch eine weitere Stelle, die lese ich Ihnen gerade um der Kürze der Zeit willen, 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Das muss man wissen. Darum ist uns aufgetragen, dass wir die Geister prüfen, 1. Johannes 4, Vers 1 und 1. Korinther 12, Vers 10. Prüft die Geister. Nicht jeder hat die Gabe. Aber deshalb ist es gut, wenn wir auch Leute in unserer Mitte haben, die kritisch denken können, die etwas prüfen, die die Bibel gut kennen und sagen, die haben gesagt, das ist nicht vom Herrn. Dann möchte ich einmal immerhin auch darauf achten. Noch einmal an den Wundern stehen zu bleiben. Schöne Geschichte, wo Paulus in Malta Schlange gebissen wurde und die Schlange einfach wegschleudert und der Giftbiss ihm nichts ausmacht, das kann der Herr wunderbarerweise tun. Wenn ich jetzt recht weiß, haben wir nicht hier an unserer Mitte des Jakobus 5 besprochen, das letzte Mal, oder haben wir es nicht gelesen, dann sollten wir das zum Schluss doch noch einmal tun, weil diese Regel des Apostels wichtig ist, Jakobus 5, das Gebet für die Kranken. Jakobus 5 und Vers 13 ab. Fritz Lauber hat in seinem Büchlein ganze Seiten darauf verwendet und hat einige wichtige Beobachtungen darin, die mir auch neu waren. Dann ist interessant, bei dieser Ordnung ist ja so, dass meist jeder, der das zitiert, am wichtigsten ist, dass die Ältesten der Gemeinde gerufen werden und über einem Kranken beten. Ich habe oft den Eindruck, dass gläubige Leute etwas Besonderes erwarten in dem über einem Kranken und meinen, dass er irgendeine besondere Zeremonie, ich meine immer, das war so, weil die Matratze damals keine Füße hatte, lag der Kranke unten. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Aber jetzt, der erste Satz heißt, leidet jemand unter euch, der bete. Also, die erste apostolische Anweisung ist, in alle Krankheit betet. Und zwar der Kranke soll selber beten. Und wir wollen mit dem Kranken beten. Und das wollen wir praktizieren. Und das ist wunderbar, dass die Krankenzeiten zuerst einmal zu Gebetszeiten werden sollen. Das ist die erste Aufforderung. Dass man Psalmen singen soll, ist die nächste Aufforderung. Und jetzt ist interessant, das war mir auch noch nie aufgefallen, bei diesem Wort 14, im Vers 14, ist jemand unter euch krank? Im griechischen Text gibt es zwei verschiedene Worte für Kranksein. Und hier ist ein Wort für Kranksein gemeint, das im Grund bedeutet, einer, der im Sterben liegt. Das ist einer, dem die Letzte, wo die Ärzte nichts mehr machen können. Ist einer in dem Zustand. Nun sage ich, ist doch ganz klar, wir beten doch mit allen Kranken. Aber es ist wunderbar, dass die Gemeinde hier nochmal eine Zeremonie tun darf an den Kranken. Und ich finde das schön. Unsere katholischen Freunde haben ja hier das Sakrament der letzten Ölung gehabt. Vielleicht haben sie was Richtiges entdeckt. Vielleicht hat sich auch noch was in der Tradition richtig erhalten. Wir dürfen Menschen in die Hand Gottes befehlen. Und wissen, jetzt ist nicht so, dass man sagt, man kann nichts mehr tun, sondern wir dürfen dich jetzt ganz besonders dem Herrn weihen. Und, was auch noch wichtig ist, hier hat besonders auch das Beichtgespräch noch einmal seinen Platz. Es gibt Krankheiten, die besonders auch gelöst werden, wenn wir Schuld bekennen, aber nicht alle Krankheiten. Und es heißt, es wird besser werden, der Herr wird in irgendwelcher Weise auch hier dadurch reden. Es steht nicht, er wird gesund werden, auch das haben wir letztes Mal schon erinnert daran. Die Salbung mit Öl, das ist in der Tat biblisch. Denken Sie an die Salbung der Könige, auch ein Zeichen, Gott eigen zu sein. Das ist auch das andere, das wir schon gesagt haben, ja, das sind doch auch die medizinischen Mittel. Das Öl war damals ein ganz normales Heilmittel. Wir dürfen das verstehen, wie wir es wollen. Bei Fritz Laubach können Sie in den Büchlein dann viel drüber nachlesen, dass er sagt, es sei nicht gut, wenn wir eine Handlung machen, die wir nicht auch gedanklich nachvollziehen können. Das würde immer ein Missverständnis geben, als ob das Magische nun helfen würde. Das sind alles wichtige Beobachtungen, aber ich würde immer wieder sagen hier, es ist hier in dieser Gemeinde selbstverständlicher Brauch, dass wir gerne dies tun, dass wir zu Kranken kommen und mit ihnen beten, über ihnen beten. Ich habe die Kirchengemeinderäte gebeten, dass sie kommen und auch zu diesem Dienst bereit sind. Es ist oft nicht leicht, gerade wenn einer kurzfristig danach verlangt. Ich glaube auch nicht, dass die Wahl des Kirchengemeinderats hier unbedingt gemeint ist, sondern mit Ältesten sind die reifen Christen gemeint. Und so bitte ich dann oft, dass ein Christ mitgeht, dass wir zu zweit einfach beten und sagen, Herr, jetzt legen wir das Schicksal in deine Hand. Aber ich denke, dass sich einer auch nicht deshalb beunruhigen muss, weil er sagt, es war nur einer an meinem Bett gestanden, der mit mir gebetet hat. Ich glaube nicht, dass das das Entscheidende ist, sondern wie es dann im Vers 16 des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Leute, die mit Gott im Frieden leben, können durch das Gebet viel retten, viel tun. Denn da heißt es, denn das im Vers 15, und der Herr wird ihn aufrichten. Liebe Freunde, es sind nicht die Heilungsapostel, die einen Kranken heilen. Es ist immer der Herr. Es ist auch nicht mein Gebet, sondern der Herr. Und der Herr ist souverän und ist nicht mein Kuli und ist nicht mein Sklave. Und das soll auch in den Krankenzeiten zum Ausdruck kommen. Jetzt hoffe ich nur, dass am Ende nicht das zu kurz kam, dass Gott in unserer Mitte viele Wunder tun will. Er will auch in den Krankheiten uns staunen lassen, aber ich bin überzeugt, Sie alle haben ja so viel erlebt. Sie wissen immer wieder, wenn ich meinen Simon, meinen Enkel sehe, ich habe nicht mehr 5 Pfennig draufgegeben, dass dieses Kind gesund geboren werden kann, nach dem schrecklichen Befund der Ärzte. Und es ist eine Freude, dieses süße Kind zu sehen, ohne jeden Schaden. Nicht ein Brandgeruch ist an ihm zu riechen. Aber so kann Gott uns Wunder sehen lassen. Ich könnte Ihnen viel erzählen, was wir selbst erlebt haben. Ich war als Kind hier im Olgäle gelegen und der Dr. Reisch, Professor, hat gesagt, der kann nie mehr richtig laufen. Wenn ich heute noch durch den Wald jogge, da wollte ich mit manchen Gleichaltrigen eine Wette aufnehmen, wer das noch kann. Das war so ein komplizierter Fußbruch. Und das sind die Gebete auch einer Oma gewesen und von Eltern und allem Möglichen. Wir wollen jetzt gar keine Gesetze draus machen, sondern das in der Freude nehmen, dass Gott ihnen das schenkt und dass Gott uns so beschämt. Aber der Herr ist, dem die Ehre gehören soll. Und wenn er uns auch viele Lasten lässt und uns auch mit unseren Schwächen leben lässt, dann will er dennoch verherrlicht werden, wie wir es am Sonntag gehört haben mit diesem Text vom Lazarus. Und das gehört dann mit dazu. Nun kommt es immer auf die Gewichtung an, die wir dem einzelnen Bibelabschnitt geben. Aber mir war das jetzt eine ganz große Hilfe wieder. Und ich habe es Ihnen heute Abend einfach so ein wenig kreuz und quer bieten dürfen. Und ich kann Ihnen dann nur Mut machen, einmal das für sich noch einmal durchzuarbeiten. Vielleicht auch in einem Hauskreis, dass Sie einfach sagen, dann machen wir nochmal 2, 3 Abende. Fritz Lauber hat schöne Beispiele drin. Und das ist vielleicht auch interessant, wie in Indonesien in der Erweckung eine Frau war, die die Gabe hatte, einfach so mit Kranken zu beten. Und da sagt er, da hätte, ich glaube Scheunemann oder wer es erzählt hat, entdeckt, dass die Frau immer sagte, ja, aber da muss ich jetzt um die Heilung beten, damit der Mann das Evangelium vernehmen kann. Die hat immer das gemerkt, es geht nicht bloß darum, dass der wieder gesund wird, sondern dass der Mensch heil wird, damit er Jesus kennenlernt. Und so sei es dann auch oft geschehen. Wie man es direkt hätte beobachten können, das war gar nicht ein Wunder, dass nur darin steht, dass einer jetzt wieder gesund wandeln kann oder dass er seine Stücke wegwirft, sondern dass ein Mensch ganz zu Gott kommt. Und dass darin die Heilung begründet war. Und das ist auch schön, dass wir in unseren Tagen auch dies so erleben können. Aber auch die notvolle Sache, dass viele Menschen ganz große Dinge mit Gott erlebt haben und davonlaufen wie die 9 Aussätzigen, die nicht einmal Gott die Ehre geben. Das ist sicher das Erschütternde, dass wir die Krankenheilungen Gottes erlebt haben. Wir haben noch Ältere da, die im Kriegsgefangenenlager waren. Da waren fast 100%, die Gott geschworen haben, Herr, wenn du mich rausbringst, dann soll mein Leben dir gehören. Das Wunder ist geschehen. Tausende sind dort hängen geblieben, gestorben, umgekommen und sie sind rausgekommen und dann war alles vergessen. Das ist auch die Not, dass der Herr viele Wunder tut und dann alles vergessen bleibt.